SRF 1.
Und das ist das Regionaljournal Ostschweiz. Der Kanton Glarus springt ein. Er hilft den Gemeinden nach der Fusion nochmal mit einer Finanzspritze. Sorgenfalten bei den Thurgauer Kantonsräten. An der Frage, wie der Kanton sparen soll, scheiden sich Geister. Und er habe immer damit gerechnet, dass irgendwann etwas passiere, sagt der Wegelin-Chef Konrad Humler später bei uns im Interview. Und das Wetter am Morgen in den Bergen noch freundlich, später dann Wolken und Regen. Am Mikrofon Sandra Schöneberger. Die drei Glarner Gemeinden kommen aus dem Finanzausgleich mehr Geld über. Der Landrat hat heute entschieden, dass der Kanton tiefer in den Sack langen soll. Der Grund dafür, die grosse Gemeindefusion von 27 auf 3 Gemeinden hat finanziell nicht so schnell etwas gebracht, wie erwartet. Beatrice Gmünder.
Die Rechnungen der Glarner Gemeinden sehen alle drei schlecht aus. Es sind noch nicht alle Strukturen bereinigt oder es sind weniger Steuergelder reingekommen als erwartet. Das hat die Regierung gesehen und will den Gemeinden jetzt helfen. Sie sollen für das 13. und 14. mehr Geld aus dem Finanzausgleich bekommen. Der Anstoß zu dieser Gesetzesrevision ist von den Landräten von Glarus Süd gekommen. Und sie wollen von 1 Million auf 5 erhöhen. Wie viel Erhöhung dass es denn am Schluss gibt, zu dem sagt die Regierung noch nichts. Was der Finanzdirektor Rolf Wittmann aber schon sagt, Glarus Süd kommt im Gegensatz zu den anderen noch nicht bis oben drauf.
Da gibt es ein zweites Element, das ist ein sogenannter Härteausgleich, dass man sagt, dass für Glarus Süd, wo von dieser Gemeindestrukturreform finanziell am stärksten betroffen ist, dass man für diese Gemeinde während einer Übergangsphase noch eine gewisse Übergangsfinanzierung dort vorgesehen, also dass die 4-5 Jahre beispielsweise Geld bekommen, damit sie ihre Strukturen effektiv anpassen können.
4-5 Jahre. Für den Gemeindepräsidenten von Glarus Süd, Thomas Hefti, ist der Zeitrahmen zu eng gefasst.
Im Bundesfinanzausgleich ist der befristete Härteausgleich bis im 36.
Aber eben, die Zahlen sind noch offen. Die Regierung schafft jetzt die Vorlage noch aus, die genau sagt, wie viel mehr Geld das Gemeinde überkommt und wie lange. Der Finanzdirektor Rolf Wittmann hat sich nicht gegen die Vorlage gewehrt. Er sagt aber auch, dass die Gesetzesrevision auch ein falsches Signal könnte aussenden.
Weil in Zukunft könnte ich mich ja dann als Gemeindepräsident rein theoretisch zurücklehnen und sagen, wenn ich ein Defizit habe, muss ich noch genug laut rufen und dann zahlt der Kanton schon. Das wäre ein falsches Signal, das wollen wir nicht senden. Wir sagen einfach, in der Übergangsphase, wo es die Gemeinden schwierig haben, bis sie ihre Strukturen angepasst haben, zahlt der Kanton.
Erfolg ohne Schmerzen sei nicht möglich, sagt der Finanzdirektor weiter. Irgendwann muss es als Leptik gehen, muss die Gemeindesteuern erhöhen oder Ausgaben senken, auch wenn es noch so wehtäge.
Das ist richtig, weil der Kanton muss das auch machen. Der Kanton hat vom Landrat einen Sparauftrag bekommen, er muss eine Effizienzanalyse machen. Auch bei uns wird das unumgänglich sein, dass man auf gewisse Leistungen dort verzichten, die man bisher gehabt hat, dass man halt auch vielleicht gewisse Leute muss entlassen. Wenn man ein finanzielles Gleichgewicht will herstellen und sparen, dann hat es halt einfach negative Konsequenzen zur Folge.
Es hat die Regierung heute durchblicken lassen. Sie greift die Gemeinde finanziell unter die Arme, aber nach dem Schuhlöffel sei es vorläufig fertig. Das Ziel ist es, dass die Landsgemeinde nächstes Frühling über die Vorlage abstimmen kann.
Beatrice Gmünder. Und wir bleiben noch im Landrat. Der hat heute Kasper Krieg von Niederurne zu seinem neuen Präsident gewählt. Er ist damit der höchste Glarner. Der SVP-Mann löst den Frido Landolt von der CVP ab. Und dann hat der Landrat heute dem öffentlichen Verkehr im Kanton Glarus zu einem grösseren Stellenwert verholfen. Er hat eine Stelle bewilligt für einen sogenannten ÖV-Verantwortlichen. Der Bund hat reklamiert, dass es da im Kanton Glarus bis jetzt nicht gegeben hat. Bis jetzt hat die Frage vom öffentlichen Verkehr der Kantonsingenieur behandelt. Die Egnacher Getränkeherstellerin Turella verkauft das Geschäft mit der Halbfabrikat an die Mosterei Möhl zu Arbon. Halbfabrikat, das sind halbfertige Produkte, die als Konzentrat in anderen Firmen zu Getränk angerührt werden. Zu welchem Preis die Sparte verkauft wird, ist geheim. 10 Mitarbeiter sind von der Übernahme betroffen, sie kommen aber entweder bei Möhl oder bei der Turella-Tochter Biota einen Job über, heisst es beim Unternehmen. Der St. Galler Kantonsrat hat sich in den letzten zwei Tagen in einer Sondersession mit dem dritten Sparpaket beschäftigt. Und das hat so viel zu reden gegeben, dass nicht einmal alles dran ist. Es braucht eine zusätzliche Session. Die Kantonsfinanzen sind heute auch im Thurgauer Kantonsparlament ein Thema gewesen. Dort ist es zwar nicht um ein Sparpaket gegangen, sondern um die Rechnung. Die schließt mit einem Defizit von 36 Millionen Franken. Das ist fast dreimal so viel wie budgetiert. Und gleich hat es fast keine Diskussionen gegeben. Philipp Inaumen, Sie sind bei dieser Debatte dabei gewesen. Warum ist die so emotionslos gewesen?
Ja, es hat wahrscheinlich zwei Gründe. Erstens, die Situation im Thurgau ist nicht ganz so schlecht wie im Kanton St. Gallen. Es ist das erste Mal seit 13 Jahren, dass der Thurgau ein Defizit in der Rechnung hat. Und darum hat es, auch wenn es bei einem Defizit vielleicht auch ein bisschen paradox klingt, es hat ziemlich viel Lob für die Verwaltung und die Regierung für den Rechnungsabschluss. Und der zweite Grund, die Räte sind sich einig gewesen, dass die Regierung gar nicht so viel dafür kann für das Defizit. Es sei nämlich unter anderem wegen der neuen Spitalfinanzierung, wo der Kanton einfach mehr kostet als früher.
Und gleich kann ja der Kanton nicht einfach so weitermachen wie bis jetzt. Wie wollen Kantonsräte die Finanzen denn wieder ins Lot bringen?
Da gibt es einen ganzen Strauss von Ideen und der ist natürlich auch heute im Rat präsentiert worden. Die SP findet, wir müssen über Steuererhöhungen reden, was für die Bürgerlichen natürlich gar nicht in Frage kommt. Die Regierung, die hat nämlich den Auftrag, die eigene Verwaltung unter die Lupe zu nehmen und zu prüfen, wo man dort noch könnte sparen. Und die Untersuchung, die läuft im Moment. Die FDP, die findet dann zum Beispiel, man sollte jetzt einfach mal schauen, was bei deren Überprüfung dann rauskommt.
So könnte die Rechnung dann allenfalls ein bisschen entlastet werden. Andere Massnahmen sind schon beschlossen. Zum Beispiel zahlt der Kanton weniger Prämienverbilligungen bei der Krankenkasse. Langt denn das am Schluss?
Ja, wahrscheinlich nicht. Der Thurgauer Finanzdirektor, der Bernhard Koch, der hat schon länger ein nächstes Sparpaket angekündigt. Zwischen 30 bis 40 Millionen Franken wird er da einsparen. Und er sagt selber, das werde dann so richtig wehtun, es gebe keine Tabus, Bildung oder auch den öffentlichen Verkehr könnte es treffen. Also ähnliche Massnahmen, die ja auch der Kanton St. Gallen gestern und vorgestern beschlossen hat. Der Kanton St. Gallen, der zum Beispiel Wirtschaftsmittelschulen zumacht. So konkret sind die Vorschläge im Thurgau aber noch nicht. Diskutiert wird dann über das Sparpaket im Thurgau frühestens im Herbst.
Informationen von Philipp Inauen. Er hat für uns die Diskussion im Thurgauer Kantonsrat mitverfolgt. Er hat aus einer kleinen Privatbank ein mittelgrosses Unternehmen gemacht. Er ist Präsident der Schweizer Privatbankiers und Verwaltungsratspräsident der NZZ gewesen, Konrad Humler. Aber auch seine bissigen Kommentare zu Finanz- und Wirtschaftsfragen haben ihn bekannt gemacht. Denn vor anderthalb Jahren hat er unter Druck der US-Steuerbehörde seine Bank Wegelin quasi über Nacht verkauft. Die USA haben Konrad Humler wegen Beihilfe zum Steuerbetrug angeklagt. Seitdem war es ruhig um den Umtrieb in St. Gallen. Bis jetzt. Jetzt ist er als Autor von einem Wirtschaftskommentar quasi wieder auftaucht. Der Peter Draxler hat Konrad Humler in seinem Büro in St. Gallen besucht und ihn gefragt, wie er die letzten anderthalb Jahre überstanden hätte.
Ich habe es eigentlich relativ gut, weil ich habe von Anfang an immer mit irgendetwas gerechnet. Und das irgendetwas ist jetzt, da kann man sagen, natürlich schlimmer rausgekommen, als man da hätte können annehmen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass ein Unternehmer einfach damit muss rechnen, es kann jederzeit irgendetwas passieren, was mich existenziell dann auch in Frage stellt. Und wenn er das nicht macht, dann ist er wahrscheinlich gar nicht ein richtiger Unternehmer.
Sie haben sich gegenüber von der US-Steuerbehörde verpflichtet, nicht über den Fall Wegelin zu reden. Trotzdem wird immer wieder öffentlich über den Fall geredet. Wie fest belastet Sie jetzt den Maulkorb? Wollen Sie auch etwas sagen dazu? Nehme ich an.
Ja, es ist einerseits ein Maulkorb und andererseits aber auch nicht, weil wir haben ja sehr umfangreiche Eingaben an das Gericht in New York können machen. Und da haben wir wirklich alles niedergelegt, was wir haben wollen sagen, haben auch das dort frei können machen. Und die Vereinbarung mit den amerikanischen Behörden geht einfach darauf aus, dass wir selbst nicht dürfen relativieren, was ich eigentlich auch begreife. Dass man nicht im Nachhinein sagt, ja, also, nein, das war alles anders gewesen, sondern dass man sich daran hält. Und da ist es wahrscheinlich einfach schon am gescheitsten, dass man dann gar nichts sagt, weil dann tut man es auch nicht relativieren.
Sie haben vor dem Fall Wegelin medial immer wieder klar und auch sehr kritisch sich über andere Banken geäussert. Ihre Kommentare sind wegen der Schärfe teils auch gefürchtet gewesen, das kann man glaube ich schon so sagen. Wo Sie Ihre Bank Hals über Kopf an die Raiffeisen-Gruppe müssen verkaufen, hat es darum auch viel Schadenfreude gegeben. Wie fest hat Sie die getroffen?
Ja, ich habe für mich so ein Koordinatensystem gemacht, falsch und richtig auf die einen Seite, das war die Horizontale gewesen, und dann Wohlwollen oder Häme, das war die Vertikale gewesen. Und da muss ich schon sagen, es sind schon erschreckend viele Beiträge, sind natürlich irgendwo in dem Quadrant gewesen, wo hämisch und auch noch ziemlich falsch gewesen sind. Und Sepp ist eigentlich schon etwas, wo man dann schwer damit umgehen kann. Wir haben uns eben auch nicht richtig können zur Wehr setzen, weil wir sind aufgrund von der amerikanischen Prozessgepflogenheit immer gezwungen gewesen, um nichts zu sagen. Und dann hat man einen schweren Stand.
Sie sind ein Jahr oder anderthalb Jahre darüber eben medial völlig abgetaucht. Also Sie haben sich eigentlich zu nichts mehr geäussert. Was war der Grund?
Eben, das ist der Grund ist einfach, dass man nicht darf das Gericht irgendwie von außen beeinflussen. Und da gehört eben dazu, dass der Angeklagte schweigt. Er kann dann nach amerikanischem Recht im Gerichtssaal kann er sich dann äussern, aber vorher nicht. Und das war in der Tat sehr schwierig, weil in der Schweiz begreift man so ein Verhalten auch gar nicht. Und man hat auch gar nicht begriffen, warum ist jetzt der Hummel auf einmal so stumm. Dabei war es einfach Selbstschutz gewesen. Und man hat dann das auch teilweise als Feigheit ausgeleitet und so weiter. Aber auch da habe ich gelernt, damit zu leben. Es ist noch interessant, wenn man dann längere Zeit stumm ist, dann gewöhnt man sich fast ein bisschen dran.
Aber für Sie war es eine schwierige Gewöhnung. Sie haben wahrscheinlich auch sich ein bisschen anentasten, wie weit darf ich mich äußern in dem Verfahren, dass Sie gar ganz geschwiegen haben. Oder ist das auch nicht ganz ausdefiniert gewesen hier?
Ja, das war natürlich ein Lernprozess gewesen, wo einem auch die amerikanische Anwälte musste beibringen, dass Schweigen besser ist, als irgendwie halbwegs denn sich irgendwo rechtfertigen und so weiter. Es ist einfach so, da, was man dann zu früh sagt, kann in einem allfälligen Prozess nicht mehr verwendet werden. Und darum tut man gut daran, sich zu überlegen, was man eigentlich sagt und was man nicht sagt.
Die Jahreswende 2011, 2012 war für Sie eh sehr schwierig. Sie haben ja kurz vor dem Angriff der US-Steuerbehörde von Ihrem Arzt eine schwere Diagnose bekommen, nämlich den Verdacht auf Bauchspeicheldrüsenkrebs. Der Verdacht hat sich dann später als falsch erwiesen. Wie war es, mit diesen zwei Belastungen zu leben?
Also sind zum Glück nacheinander gekommen. Zuerst war die medizinische Belastung gewesen. Und da ist ja so, dass man aufgrund von der heutigen Möglichkeiten von der medizinische Diagnostik noch schnell mal vielleicht in so eine Situation kommt, wo man eine ziemlich bedrohliche Prognose könnte daraus ableiten. Das ist natürlich so. Man fängt sich mit letzten Dingen an befassen und überlegt sich, ja, da könnte es jetzt gewesen sein. Und nebendurch ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Jetzt im Spezialfall von mir ist es so gewesen, dass ich eigentlich schon ein bisschen abgeschlossen habe mit dem eigenen Leben und Arbeiten, bevor dann der Klapp, sagen wir, wenn man das so darf sagen, mit der Bank passiert ist. Und umso einfacher ist die mentale Training dann effektiv gewesen, weil ich meine, wenn man selber vor der Alternative steht, dass man im Grunde genommen nicht mehr weiterleben würde, dann muss man eh alles laufen lassen und übergeben der nächsten Generation. Und so hat es sich dann eigentlich auch mit dem Verkauf der Bank Notenstein erweisen für mich selber.
Also es war fast ein bisschen Hilfe gewesen, also insbesondere wenn man natürlich anschaut, dass es eine Fehldiagnose war. Hat dann auch geholfen über die Zeit?
Ja, es war so ein bisschen ein Manöver gewesen, wie vor einem Ernstfall.
Jetzt haben Sie aber mit der Bank Wegelin Ihre finanzielle Basis verloren und Sie haben als Teilhaber auch etwas an die 73 Millionen Dollar Buße zahlen müssen. Wie geht es Ihnen heute finanziell?
Also es ist ja natürlich so, dass wir die Banken nicht gratis verkauft haben. Die Zahlen sind ja auch genannt worden in der Öffentlichkeit. Und das finanzielle Problem ist keins. Es ist eigentlich eher eine Frage, jetzt, was man mit dem freien Kapital denn, anstellt und was nicht. Das heisst, jetzt muss ich mir überlegen, wann ich... Ich finde immer, Kapital sollte nicht rumliegen, weil... Kapital, das rumliegt, ist eigentlich, das ist für mich fast ein sündhafter Prozess. Das heisst, ich muss nach Möglichkeiten suchen, wie man das wieder im Wirtschaftsprozess richtig integriert. Und das heisst, wir müssen investieren oder wollen investieren. Und da sind wir jetzt dran, Mittel und Wege zu finden, dass das sinnvoll ist, wo Arbeitsplätze entstehen und neue Ideen, Projekte und so weiter.
Sie könnten ja wieder eine Bank auftun und zeigen, wie man es richtig macht und dass Sie es eben doch können. Oder ist das keine Option?
Das ist keine Option. Ich freue mich über den Erfolg von der Bank Notenstein jeden Tag, weil das sind ja meine früheren Berufskollegen, Kolleginnen und Kollegen. Und ich finde, Konkurrenzierung von etwas, was man verkauft hat oder wo man sich davon getrennt hat, ist nicht eine Option. Das finde ich ziemlich unanständig, wenn man das machen will, ganz abgesehen davon, dass es auch vertragliche Grenzen gibt dort. Das Zweite ist, ich will auch nicht mehr in einem regulierten Bereich sein. Das heisst, ich will nicht mehr in Abhängigkeit meinen Beruf ausüben von einer Behörde, die sagt, ob ich darf oder nicht.
Jetzt geben Sie seit letzter Woche einen Wirtschaftskommentar raus, eigentlich so einen Analystenbrief. Wie ist die erste Ausgabe angekommen? Wie läuft es?
Ja, im Moment freuen wir uns natürlich über den Bestellungseingang. Das ist noch schön, wenn da eigentlich immer so biegenweise von der Post wieder Bestelltalon kommen. Nein, es ist natürlich so, da wird auch spannend sein, die Riesenauflage von 100'000, aber Gratis-Exemplar von vorher, in wie viel 100 oder 1'000 Exemplar das denn in dem Bezahlmodus endet. Ich bin an sich optimistisch, weil ganz viele Leute haben mir gesagt, ja, wenn publizierst du endlich wieder einmal und das ist für uns so wichtig gewesen. Jetzt wird es dann sich weisen, wie wichtig dass es denn wirklich ist, weil wenn man für etwas zahlen muss, dann sieht es doch noch mal ein bisschen anders aus.
Es ist ja so eine Wirtschaftspublikation auch etwas Sensibles. Sie haben eine Delle in Ihrer Biografie, da kann man sagen, mit der Bank Wegelin. Haben Sie mit sich gerungen, ob Sie das machen sollen oder ob Sie einfach einen Reputationsschaden haben, wo Sie sagen müssen, das könnte auch ein Problem sein?
Schauen Sie, ich habe in Amerika studiert. Nebst ein bisschen Ökonomie habe ich dort gelernt, dass, und da unterscheidet sich der Amerikaner dem vom Europäer, dort ist der, der eine Delle in seinem Leben hat, ist eigentlich genau die wertvolle Person, weil der hat nämlich eine Erfahrung gemacht, die andere vielleicht noch nicht gemacht haben. Das heisst, der weiss auch, wie das Leben wirklich ist und der weiss auch, was strategische Fehler sind und der weiss auch, wie man sich mit strategischen Fehlern in allem Fall auch wieder verhalten muss. Das heisst, da gibt es eigentlich eine Erfahrung weiterzugeben, wo von mir aus gesehen nicht so häufig weitergegeben werden kann. Und so kann man sich dann eigentlich ohne schlechtes Gewissen positionieren.
Trotzdem, Mengen anderer hat vielleicht gesagt, ich wende mich ab von der Finanzbranche in dieser Situation. Sie sind ja ein Mensch, der sich zum Beispiel kulturell auch sehr engagiert. Wäre das keine Option gewesen für Sie?
Also die, sagen wir, wirtschaftlichen, nicht bloß finanziellen Fragestellungen faszinieren mich so, dass ich im Grunde genommen nicht davon wegkomme. Und dann ist einfach bei mir so, wenn ich schreiben kann, dann habe ich auch das Gefühl, dann muss ich das Zeug richtig durchdenken. Und wenn ich nicht schreibe, dann könnte es vielleicht irgendwo an der Oberfläche bleiben. Und das wäre von mir aus gesehen das Schlimmste, wenn man nur noch so als Mitschwätzer dort die Welt geht. Auf der anderen Seite, das Kulturelle bleibt natürlich, beziehungsweise hat einen grossen Stellenwert, das ist ganz klar. Aber ich glaube, man sollte an sich darauf achten im Leben, dass man sowieso immer ein paar Standbeine hat. Einfach dass, wenn auch mal eins ein bisschen Schwierigkeiten kommt, dass man noch ein zweites hat, was einem dann vielleicht auch mental hilft, um Schwierigkeiten zu überwinden. Und das war jetzt in meinem Fall ganz klar so gewesen.
Sie haben vorhin gesagt, man sollte das eigentlich einfliessen lassen. Es gehört auch zu Ihrer Biografie, also Sieg und Niederlage. Im Interview der Sonntagszeitung haben Sie ja gesagt, Sie seien von sich enttäuscht im Zusammenhang mit Wegelin. Was hat Sie am meisten enttäuscht?
Ja, ich meine, das sind im Vorfeld zu dem, was nachher passiert ist, in dem größeren Umfeld natürlich von der Steuerauseinandersetzung Schweiz-USA, sind mit Sicherheit Überlegungsdenkfehler passiert, strategische Fehler, die ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eintreten, weil das ist eben auch Teil von dem Agreement mit amerikanischen Behörden. Aber es wäre falsch, wenn man das verheimlichen würde. Im Gegenteil, ich glaube, es ist wichtig, dass man auch darüber redet und dass man dazu steht und dass man sich einfach überhaupt, und das hat fast eine metaphysische Komponente, dass man sich bewusst ist, der Mensch ist ein fehlerbehaftetes Wesen. Und am gefährlichsten wird es im Grunde genommen eigentlich immer, wenn man meint, er sei es nicht. Weil dann fährt er die höchsten Risiken.
Sie sind jetzt 60. Was haben Sie noch für Pläne jetzt neben denen, die Sie schon gesagt haben?
Gut, da sind einige Pläne, die zusammenhängen mit dem, dass er bewegt, das frei gewordene Kapital sinnvoll einsetzen und dann auch als aktiver Unternehmer am Wirtschaftsleben teilnehmen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite sollen auch zwei, drei Sachen jetzt mal noch möglich werden, die ich vielleicht vorher nicht so haben konnte. Ich habe beispielsweise angefangen, Klavier lernen. Bis jetzt bin ich auch einfach als Geiger, als Violinist unterwegs gewesen. Dilettant, muss ich aber da klar nachschieben. Und jetzt bin ich noch viel dilettantischer mit dem Klavier unterwegs und ich versuche, meine zwei Hände irgendwie sinnvoll zu koordinieren, was in dem vorgerückten Alter nicht ganz einfach ist.
Sagt der Konrad Hummler, der Chef der Bank Wegelin, mit ihm geredet hat der Peter Traxler. Es ist 5 vor 6 und da ist das Regionaljournal Ostschweiz mit den wichtigsten Themen vom Tag. Die drei Glarner Gemeinden kommen vom Kanton mehr Geld über. Der Landrat hat heute entschieden, dass der Finanzausgleich angepasst werden muss. Das, weil die Gemeindefusion von 27 auf 3 Gemeinden finanziell nicht so schnell etwas gebracht hat, wie erwartet. Dann hat der Landrat der SVP-Mann Kaspar Krieg von Niederurne zum neuen Präsidenten und damit zum höchsten Glarner gewählt. Die Egnacher Getränkeherstellerin Turella verkauft das Geschäft mit dem sogenannten Halbfabrikat an die Mosterei Möhl Zabun, zu welchem Preis bleibt geheim. Sie wollen sich voll aufs Geschäft mit dem Biosäft konzentrieren, heisst es beim Unternehmen. Entlassungen soll es wegen dem Verkauf keine geben. Der Thurgauer Grosse Rat hat heute Staatsrechnung 2012 abgesegnet. Weil die aber tief rot ist, schnürt der Kanton im Moment ein Sparpaket. Parteien haben darum schon einmal ihre Sparpositionen durchgegeben. Die SP will als erstes den Steuerfuss aufentun. Für die Bürgerlichen kommt das aber gar nicht in Frage. Diskutiert wird das Sparpaket frühestens im Herbst. Zum Wetter mit der Prognose vom Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
Heute Abend und in der Nacht bleibt es trocken, zum Teil klart es ziemlich auf und darum muss man in der erhöhten Lage mit leichtem Bodenfrost rechnen. Am Morgen ist es dann noch trocken, im Sargans und im Glarnerland kann sich sogar mal noch kurz die Sonne zeigen. Die Wolken die werden aber immer dicker und dann kommt es schon bald einmal regnen. Es kann lokal auch mal ein Gewitter dabei sein und es ist am Bodensee auch ziemlich windig. Gegen Abend kann es dann ganz im Norden auch wieder ein paar sonnige Abschnitte geben. Temperaturen die sind aber eher bescheiden. Zwischen dem Bodensee und Sargans gibt es 17 Grad, St. Gallen um 13 Grad, in Wildhaus um die 12 Grad. Am Freitag da zeigt sich die Sonne dann wieder häufiger. Um den Alpstein herum hängen zwar noch ein paar dickere Wolken, es bleibt aber trocken. Temperaturen gehen trotzdem nicht rauf, es gibt so also 17 bis maximal 19 Grad.
Der Gaudenz Fluri von SRF Meteo. Das Regionaljournal Ostschweiz gibt es rund um die Uhr auch im Internet unter srf.ch und dann auf News und Regional. Dort finden Sie einzelne Beiträge oder auch ganze Sendungen. Für die Redaktion heute verantwortlich war der Philipp Gemperle. Am Mikrofon Sandra Schöneberger.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.